Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, wir haben es schon gehört in der Einleitung. Heute setzen wir den Schlusspunkt zu dieser Reihe Hurra, wir glauben noch. Und in dieser Reihe, es wird auch schon gesagt, ging es darum, dass Leute aus der Gemeinde aus ihrer Perspektive gesagt haben, wie sie mit der Spannung zwischen Glauben und Zweifeln umgehen. Und heute wird es darum gehen, wenn der Glaube Fragen aufwirft. Also ich bin Mensch, der eher so zu den Verkopften gehört. Und deswegen waren es für mich immer wieder solche Fragen und kritische Anfragen, intellektuelle Anfragen an den christlichen Glauben, die mich herausgefordert haben. Und da werde ich euch auch noch einiges so aus meinem Leben erzählen. Aber zunächst möchte ich ein bisschen was Allgemeines zum Zweifel sagen. Ich möchte ein paar Fragen aufwerfen, die oftmals Auslöser für Zweifel, für Herausforderungen im Glauben werden können. Und auch ein bisschen darauf eingehen, wie ich das wahrnehme, wie Zweifel unter Christen oftmals gesehen werden. So, im zweiten Teil geht es dann mehr um mich und meine persönliche Geschichte mit dem Zweifel. Ich will euch ein bisschen sagen, wie ich damals damit umgegangen bin, wie ich heute damit umgehe. Und meine Hoffnung ist es, dass du nach diesen 35 Minuten, 40 Minuten, hoffentlich nicht, 35, ein bisschen versöhnter mit deinen Fragen bist, ein bisschen versöhnter mit deinem Zweifel bist, dass du keine Angst mehr davor hast, zu zweifeln oder ein schlechtes Gewissen, weil da Zweifel sind, sondern dass du sagst, ich stelle mich mutig diesen Herausforderungen und sehe sie auch als Chance, dass mein Glaube tiefer und fester wird. Okay, also, gute Fragen. Was sind Fragen, die häufig auftauchen, wenn man Leute fragt, so, warum zweifelst du? Da gibt es ganz viele und ich glaube, jeder von uns zweifelt auch anders und hat auch andere Fragen, aber so ein paar, glaube ich, kommen doch immer wieder. Und da habe ich mal drei heute ausgewählt, möchte die stellen, nicht mit dem Ziel, sie hinterher dann zu beantworten, zu sagen, ja, aus christlicher Sicht würde ich jetzt das und das als Antwort geben, könnte man so und so reagieren, das kann man sicherlich, aber dafür ist heute, glaube ich, nicht der richtige Rahmen. Ich mache das eigentlich, um zu zeigen, wir alle haben Fragen und die sind auch zum großen Teil berechtigt. Da kommen wir irgendwie nicht drum rum, um ein paar Fragen, die auch unseren Glauben ein Stück weit verunsichern können. Und die gehören zu uns und zu unserem Leben als Christen dazu. So, das ist eigentlich, was ich mit diesen Fragen ein bisschen auslösen möchte. Und vielleicht ist ja die eine oder andere dabei, wo du sagst, hey, die habe ich auch schon mal gehabt. Das kommt mir bekannt vor. Die erste Frage habe ich mal genannt, kann die Minderheit eigentlich Recht haben? Wir leben hier im christlichen Abendland, aber für mich stelle ich immer wieder die Feststellung, es ist nicht so normal mehr, Christ zu sein bei uns. Und so richtig deutlich wurde mir das eigentlich mit dem Beginn meines Studiums. Da habe ich sehr, sehr viele Leute kennengelernt, gerade in der ersten Woche. Und es ging, glaube ich, uns allen so. Man kommt in eine neue Stadt, man lernt neue Leute kennen, geht abends weg und spricht. Und ohne, dass ich es darauf angesetzt habe oder angelegt habe, kam es dann häufig so, dass auf einmal viele Augen auf mich gerichtet waren und mein Glaube Thema war an diesem Abend. So, und ich war auf einmal, dachte so, ja, Mensch, jetzt muss ich mich hier rechtfertigen dafür, dass ich Christ bin. Und vielleicht hast du schon ähnliche Situationen erlebt, wo du auch auf einmal gemerkt hast, dein Glaube macht dich irgendwie zu einem Sonderling. Und ich dann gefragt, wie ich es damals, also wenn mein Glaube für so viele Leute komisch wirkt, kann das dann überhaupt die Wahrheit sein? Muss die Wahrheit nicht eigentlich eher da liegen, wo die meisten Leute zustimmen können? Kann verunsichern und hat mich damals auch verunsichert. Die zweite Frage, die geht mehr auf den Inhalt. Ich habe sie mal genannt, kann das alles wirklich wahr sein? Also vor 2 Wochen hat uns Christoph erzählt, dass er auch immer mal wieder mit Zweifeln und Fragen zu tun hat, aber dass für ihn der christliche Glaube einfach eine zu gute Geschichte ist und dass ihn das immer wieder ruhig macht. Er hat gesagt, diese Geschichte, die fasziniert ihn, da erfährt er Sinn, das Evangelium, das gibt ihm auch irgendwie Kraft, gute Entscheidungen zu treffen im Leben, und er findet hier Heimat. Und ich glaube, viele von uns, die wir Christen sind, können das auch so bestätigen. Ich kann das auf jeden Fall. Aber dennoch ist es, glaube ich, ab und zu hilfreich zu sagen, hey, wir haben auch einiges in unserem Glauben, das für unseren Verstand vielleicht erstmal ein bisschen abgefahren wirkt. Gar nicht so selbstverständlich. Ich will mal ein paar Dinge sagen, die zu unserem Glauben dazugehören. Also wir glauben, dass Gott eine Person ist und dass er ewig ist. Man kann auch zu anderen Möglichkeiten kommen. Irgendwie eine große Macht, Energie, vielleicht gibt es gar nichts außer der Realität, die wir sehen. Und was ist ewig eigentlich? Wir glauben das. Wir glauben, dass diese Person nicht nur ewig ist, sondern dass sie auch noch dreieinig ist. Also wir glauben an einen Gott, aber irgendwie vereint dieser Gott 3 Personen in sich. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ziemlich schwierig zu verstehen. Dann glauben wir auch, dass diese Welt nicht einfach so entstanden ist. Wir glauben, dass es nicht Zufall und Notwendigkeit waren, die diese Welt irgendwie ins Dasein gebracht haben, sondern der Wille von diesem persönlichen dreieinigen Gott. Gibt es Leute, die glauben aus guten Gründen anders? Wir glauben aus guten Gründen so. Und dann wird es richtig bunt. Also dann glauben wir tatsächlich, dass dieser Gott Mensch wird. In Jesus wird Gott Mensch und lässt sich sogar am Kreuz umbringen, wird begraben. Wir kennen die Geschichte, er steht wieder auf und fährt in den Himmel, ist wieder in der Ewigkeit und verspricht uns, eine Ewigkeit mit ihm einmal zu haben. So, das ist diese faszinierende Geschichte, aber wenn ich sie nur mit dem Verstand lese, dann, ja, dann ist die schon herausfordernd und kann mal auch ein bisschen sperrig wirken für meinen Verstand. Das sind nur einzelne Beispiele, da gibt es natürlich noch ganz andere Dinge. Ja? Also Verständnis der Bibel als Wort Gottes ist auch herausfordernd. Oder der Glaube an Wunder überhaupt, der zu unserem Glauben auch dazu gehört. Gut, ich habe gesagt, das ist eine tolle Geschichte, aber sie kann eben auch uns vor intellektuelle Probleme stellen, Fragen stellen, die nicht so ganz einfach, wo man zu diesen Ergebnissen, die wir haben, kommen muss. Und das kann auch verunsichern. Die dritte Frage, die ich stellen möchte, ist die Frage nach dem Leid. Und ich denke, wenn wir über Zweifel sprechen, dann kann man diese Frage nicht umgehen. Ich meine hier nicht verschuldetes Leid, sondern unverschuldetes Leid. Also das nicht Dinge, für die wir verantwortlich sind, sondern Sachen, die uns widerfahren, vor allem. Schicksalsschläge, die über uns hereinbrechen und dann drohen, unser Leben echt aus der Bahn zu werfen. Die Verzweiflung, Schmerz, Trauer, auch das Gefühl der Ohnmacht, die dann bei solchen Schicksalsschlägen, Katastrophen das mit sich bringt, die kennen alle Menschen, egal was sie glauben, egal ob sie überhaupt eine Religion oder sich einer Religion zugehörig fühlen, das kennt jeder. Aber für uns Christen entsteht bei der Sache noch ein zweites Problem. Wir glauben, dass Gott ein Gott ist, der uns liebt. Und wir glauben, dass dieser Gott allmächtig ist, dass er alles kann. Und da kann man dann schon ins Fragen kommen und sagen, wenn das wirklich so ist, wenn Gott wirklich so ist, wieso passieren dann so viele Dinge, die schrecklich sind, die schlimm sind? Und Gott scheint dazu zu schweigen. Also ich habe schon gesagt, die Fragen sind große Fragen und ich möchte sie jetzt nicht beantworten. Ich glaube schon, man kann da gute Antworten auch zu finden, aber ich möchte es nicht heute tun. Ich stelle sie tatsächlich, um zu sagen, wenn wir als Christen zweifeln, ist das nicht irgendwie was total Spezielles. Es gibt Dinge, die sind herausfordernd. Es gibt Fragen, die stellen sich uns und die gehören zu unserem christlichen Leben einfach dazu. Und mit diesen Fragen steht auch häufig der Zweifel auf der Matte. Also Fragen und Zweifel sind irgendwie für uns eine Realität. Das mag unangenehm sein. Ja, ich finde es unangenehm. Aber es ist irgendwie eine Realität. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns die Frage stellen, wie gehen wir mit dieser Realität um? So, ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass unter Christen der Zweifel häufig einen wirklich schlechten Ruf hat. Dass Zweifel irgendwie etwas Peinliches oftmals angesehen werden, vielleicht auch als Zeichen geistlicher Schwäche, dass manche vielleicht Angst haben, diese Zweifel überhaupt zuzulassen, die Fragen zuzulassen, weil sie Angst haben, dann den Glauben zu verlieren. Und manchmal vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber. Dass man denkt, okay, wenn ich zweifle, dann ist Gott sauer auf mich. Und dahinter steckt dann irgendwie ein Verständnis von Zweifeln als etwas Sündiges. Und deswegen, so ist meine Erfahrung, spricht man unter Christen nicht so oft über Zweifel. Solche Predigtreihen wie jetzt habe ich noch nicht so oft erlebt, wo das so offen angegangen wird, gesagt wird, hey, lass uns doch mal über Zweifel sprechen. Eher bleibt es so, dass jeder mit seinen Fragen und Zweifeln alleine ist und insgeheim hofft, Mensch, die sind plötzlich gekommen, diese Fragen, vielleicht verschwinden die auch wieder genauso plötzlich und man versucht, die so ein bisschen zu verdrängen. Und wenn man das jetzt so ganz bewusst sagt, dann merken wir, glaube ich, alle, so das Verdrängen kann nicht der richtige Weg sein. Also da wird nichts gelöst, wenn wir es verdrängen und nicht zulassen. Aber irgendwie muss sich ja so eine Einstellung, so eine Haltung auch entwickelt haben. Irgendwie müssen ja Gründe dafür sein. Und ich habe mich gefragt, was könnten Gründe dafür sein, dass der Zweifel so negativ, so einseitig negativ gesehen wird? Und zwei Dinge sind mir eingefallen, zwei Missverständnisse, die ich noch kurz ansprechen möchte, bevor es dann weitergeht. Das erste Missverständnis geht irgendwie ungefähr so: Ich darf keine Zweifel zulassen, weil die Bibel es mir verbietet. Da müsste ich jetzt eigentlich mit euch die entsprechenden Bibelstellen mal angucken und wir müssten dann Schritt für Schritt mal durchgehen und das genau untersuchen. Dafür fehlt uns die Zeit, deswegen werde ich einfach nur so meinen Grundgedanken euch mitteilen und ihr habt ja alle Bibeln daheim. Könnt ihr gerne mal reinschauen und das mal überprüfen, ob ihr zum ähnlichen Schluss kommt wie ich. Also wenn man die Bibel untersucht zum Thema Zweifel, dann denke ich, ist eine Sache wirklich klar. Die Zweifel werden als Problem beschrieben. Da gibt es gar nichts. Die sind ein Problem oder eine Belastung für unsere Beziehung zu Gott. Sie stehen manchmal, wurde ganz bewusst gesagt, sie stehen auch Gebetserhörung irgendwie im Weg. Sind ein Problem oder Hindernis, Gottes Wirken zu erfahren. Und niemand sollte von uns sich wünschen, mehr zu zweifeln. Die sind nicht das, wonach wir uns ausstrecken sollten. Das ist, denke ich, klar. Aber, und das ist mir wirklich ein ganz wichtiger Punkt, die Bibel bleibt nicht da stehen. Sie unterscheidet deutlich zwischen dem Zweifel auf der einen Seite und zwischen dem Umgang mit dem Zweifel auf der anderen Seite. Einen Bibelvers möchte ich doch mal zitieren. Der steht in Judas 22. Ja, das ist auch in eurer Bibel, gibt es den auch. Ist auch nicht ein Brief, den ich so oft gelesen habe, aber eine Konkordanz macht es möglich, dass man diesen Vers findet. Und der Vers hat mich wirklich angesprochen. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Das ist auch die Bibel. Einige Bibeln übersetzen sogar, und erbarmt euch derer unter euch, die zweifeln. Also es sind ganz klar Christen hier angesprochen. So, was kann man da aus diesem Vers jetzt für unser Thema rausziehen? Zunächst wird hier ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass auch unter Gläubigen sowas wie Zweifel da sind. Da wird nichts geheim gehalten oder gesagt, passt bloß auf, dürft ihr nicht haben. Ganz offen angesprochen, es gibt Leute, die zweifeln unter euch momentan und dann wird gesagt, nicht verurteilen, nicht runtermachen, sondern erbarmt euch ihrer. Also das sind Menschen, die brauchen keine neuen Moralpredigten darüber, wie gefährlich und wie peinlich das ist, dass sie da die Dinge nicht verstehen, sondern Leute, die eigentlich eine Begleitung brauchen, die ernst genommen werden wollen, auch mit ihren Zweifeln und um die man sich kümmern soll. Und diese Einstellung, wenn ihr jetzt mal Jesus anschaut, wie geht Jesus mit Menschen um, die zweifeln, finde ich auch im Verhalten von Jesus wieder. Jesus lobt nirgendwo für Zweifel, sagt dir, es ist gut, dass du hier zweifelst. Nein, nein, das macht er nicht, aber er erbarmt sich derer, die zweifeln. Denkt an die Geschichte vom zweifelnden Thomas und dem auferstandenen Jesus. Jesus hätte auch sagen können, du, alle anderen glauben, du nicht. Dann hast du ein Problem und sieh zu, dass es irgendwie bereinigst. Er geht, lässt sich auf Thomas ein, auf seine Zweifel, geht auf ihn zu und auf seinen Wunsch, auf Thomas' Wunsch, die Wunden des Auferstandenen zu betasten. Auch Petrus, mag man vielleicht nicht so glauben, aber wenn du mal Petrus' Leben anschaust in der Bibel, immer wieder Situationen, wo er wirklich auch grundlegend an der Sache mit Jesus zweifelt. Jesus hält an Petrus fest. Petrus wird zum wichtigsten oder zum einen der wichtigsten Apostel der ersten Gemeinde und immerhin schreibt er zwei biblische Bücher, die wir bis heute haben und als Gottes Wort lesen. Also auch da, Jesus wird irgendwie beidem gerecht. Okay, vielleicht lesen wir die Bibel daraufhin hier nochmal ein bisschen neu. Zweite Missverständnis, das mir aufgefallen ist, das eben zu diesem einseitig negativen Bild vom Zweifel führen kann, könnte man so formulieren, ich darf keine Zweifel haben, weil Zweifel das Gegenteil von Glauben ist. Und hier glaube ich, dass zwei Begriffe, die vielleicht erstmal ähnlich aussehen, aber eigentlich was ganz Unterschiedliches meinen, miteinander verwechselt werden. Und ich rede von der Unterscheidung zwischen Unglauben und von Zweifel. Warum Unglauben? Weil meines Erachtens Unglaube das Gegenteil von Zweifel, das Gegenteil von Glaube ist, nicht Zweifel. Unglaube ist die bewusste Entscheidung zu sagen, Gott, ich habe dich gehört, ich kenne deine Verheißung und ich kenne das, was du sagst, ich habe gesehen, du hast dich mir vorgestellt, aber ich lass mich darauf nicht ein. Ich schenke deinen Verheißungen kein Vertrauen. Ich bleib draußen. So, also das Gegenteil von Glauben, sich darauf einlassen, auf Gottes Angebot. Wer zweifelt, der hat schon die Position des Glaubenden eingenommen. Und von dieser Position des Glaubenden, da merkt der Mensch, ich glaube, aber ich habe immer wieder auch Probleme mit diesem Glauben und Verständnisschwierigkeiten, die bringt er zum Ausdruck. Und deswegen glaube ich, dass nur Glaube und Unglaube wirklich nicht zusammengehen. Glaube und Zweifel schließen sich meines Erachtens nicht aus. Also was als Abschluss zu diesem ersten allgemeinen Teil, was kann man sich vielleicht merken? Zweifel sind ein Problem, auch biblisch gesehen, aber sie sind auch eine Realität in deinem und meinem Leben. Und wir sollten uns irgendwie mit dem Gedanken anfreunden, dass Zweifel auch zu unserem Leben als Christ dazugehören. Und dann für den Umgang, weder uns selber noch andere Menschen, die wir kennen, wo wir merken, die haben mit Zweifeln zu kämpfen, nicht verurteilen, sondern mutig und sensibel mit ihnen umgehen, sie ernst nehmen und versuchen, auch ihnen zu helfen. Okay, also, das zum ersten Teil und jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Jetzt würde ich gerne ein bisschen über meine Geschichte reden und euch erzählen, wo gab es bei mir immer wieder Punkte, wo ich ins Zweifeln gekommen bin. Ich habe vorhin schon angedeutet, das ging bei mir so richtig los mit meinem Studium. Also für das Studium, da verlässt man normalerweise die heile Welt der Familie, auch der Schule und häufig auch der Heimatgemeinde. Man ist so zum ersten Mal mindestens halb auf eigenen Füßen und wagt den Blick über den Tellerrand. Und für mich habe ich die Erfahrung gemacht in dieser Zeit, dort draußen in einem Land jenseits des Tellerrandes, da bin ich mit meinem Glauben manchmal wirklich ganz schön alleine. Ich habe es vorhin erzählt, ja, die Abende in der O-Phase, in der ersten Studienwoche, kaum jemand konnte irgendwie sagen, hey, ich glaube das auch so, wie du das glaubst. Für viele dieser freundlichen und intelligenten Menschen war das Christentum irgendwie schwierig. Und damit kam dann für mich, ich wusste das vorher, ja, dass nicht alle so denken und glauben wie ich, aber in dieser Zeit, da war das dann so konzentriert und irgendwie hat es mich dann neu getroffen und auch neu verunsichert. Und dann habe ich ja vorhin auch schon gesagt, ich bin Lehrer für Mathe und Religion. Ich habe Theologie studiert, auch in Göttingen. Und in diesem Studium, da wurde ich auch mit vielen Dingen konfrontiert, die meinen Glauben irgendwie hinterfragt haben. Ja, also Sachen, die für mich vorher sehr selbstverständlich waren, die wurden hier jetzt wirklich sehr selbstverständlich einfach in Frage gestellt. Und da ging es auch nicht nur so um Nebensächlichkeiten, sondern schon ums Eingemachte. Da wurden zentrale Glaubensinhalte irgendwie zumindest hinterfragt. Ist die Bibel wirklich Gottes Wort oder nur ein historisches Dokument? Wie jedes andere auch, kann ich den Aussagen der Bibel überhaupt trauen? Ist Jesus überhaupt wirklich der erwartete Messias oder nicht einfach nur ein Wanderprediger wie viele andere auch? Ist dieser Jesus wirklich für meine Sünden gestorben oder ist das nur eine Folge seines öffentlichen Auftretens gewesen? Und mit der Auferstehung, muss man das so glauben? Kann man das jetzt überhaupt noch so glauben in unserer Zeit, dass jemand stirbt und wieder aufersteht? Oder ist das nicht eher so eine Auferstehung in die Leere, also dass es erbaulich und gut ist, wenn man sowas dann lehrt? Also alles Dinge, die ans Zentrum gingen, an den Kern gingen und nicht so um heißen Brei herum. Und das hat mich ganz schön erschüttert und durchgeschüttelt. Und ich habe mich gefragt, Mensch, wie lange hält mein Glaube das noch aus? Also, und was bleibt am Ende von diesem Glauben überhaupt noch übrig? Und zu guter Letzt kam dann auch in dieser Zeit des Studiums, der ersten Studienjahre, auch dann noch im persönlichen Leben heftige, auch nie erwartete Enttäuschungen dazu, persönliche Art und Niederlagen. Und das hat mir dann persönlich den Rest gegeben, so dass ich einfach gesagt habe, Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Irgendwie gibt mir der Glaube mehr Fragen auf, als dass ich Antworten finde in diesem Glauben. So, das war meine Situation in den ersten Studienjahren, nicht so schön. Ich habe natürlich verzweifelt auch nach Antworten gesucht und versucht, Leute, irgendwie Argumente und Antworten zu bekommen, die mich wieder bestärkt hätten in diesem Glauben. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, mit Dozenten, mit Freunden, auch mit Pastoren, habe mir viele Predigten angehört zu meinen Fragen, habe viele gute Bücher gelesen. Aber irgendwie konnten mich diese Bücher und diese Leute nicht so richtig beruhigen, nicht so richtig, ja, ich habe die Antworten nicht richtig aufnehmen können, obwohl die häufig sehr plausibel klangen. Und ich denke, rückblickend weiß ich, dass es nicht an den Argumenten und an den Leuten lag, sondern eigentlich an mir. Meine Erwartungshaltung war, glaube ich, die falsche. Ich wollte keine guten Antworten, ich wollte wasserdichte Antworten. Ich wollte Antworten, zu denen es keine Alternativen gibt. Ich wollte absolute Sicherheiten in Glaubensfragen. Und es hat dann wirklich schon ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass es absolute Sicherheiten in Glaubensfragen nicht gibt. Und dass es absolute Sicherheiten eigentlich in unserem ganzen Leben, in keinem Bereich unseres Lebens gibt. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis, dass ich das verstanden habe. Lennart, verabschiede dich davon, dass du absolute Sicherheiten willst. In Glaubensfragen oder in anderen Bereichen deines Lebens auch. Ist für euch vielleicht ein bisschen banal, ich weiß es nicht, wie es dir geht damit, aber für mich war das total, total wichtig. Ich will das mal ein bisschen versuchen, lebendiger zu machen mit ein paar Beispielen. Also du sitzt jetzt hier, weil du heute Morgen gute Gründe hattest, anzunehmen, dass du den Weg von daheim bis hierher gut überstehst. Absolut sicher sein konntest du dir darüber aber nicht. Eine Menge hätte auf dem Weg passieren können. Ich gehe morgen wieder zum Bahnhof und nehme den Zug zu meiner Schule, weil ich gute Gründe dafür habe, das anzunehmen, dass dieser Zug mich pünktlich und sicher zu meiner Schule bringt. Aber auch da kann ich mir nicht absolut sicher sein. Die Medikamente, die mir mein Arzt verschreibt, da habe ich auch gute Gründe, davon auszugehen, Mensch, der verschreibt mir das, der hat mich untersucht, die werden mir helfen und nicht schaden. Aber mir fehlt das Wissen, mir fehlt das Können, um das wirklich zu überprüfen. Ich kann nicht warten, bis ich hundertprozentig sicher bin, dass das die richtigen Medikamente sind. Ich muss dem Arzt letztendlich vertrauen. Und das sind nur drei kleine Beispiele, du kannst tausend weitere finden. So geht es uns überall, in den großen und kleinen Entscheidungen in unserem Leben. Wir müssen auf das Wissen und das Können von anderen vertrauen und können nicht darauf warten, bis wir alles hundertprozentig wissen. Das heißt nicht, wir laufen alle blind und naiv durchs Leben. Wir haben gute Gründe für unsere Entscheidungen, aber mehr auch nicht. Kein absolutes Wissen. So, und das hat mir wirklich geholfen, auch in meinen Glaubensfragen, das zu verstehen. Hey, nirgendwo kannst du wirklich, es gibt gute Gründe für deine Entscheidungen, aber auf absolute Sicherheiten brauchst du und kannst du nicht warten. Und das hat mir auch im Umgang mit Zweifeln wirklich die Tür geöffnet. Denn als ich dann anfing zu akzeptieren, dass meinem Erkennen und meinem Wissen grundsätzlich Grenzen gesetzt sind, dass ich darauf angewiesen bin, Dinge mehr oder weniger richtig zu verstehen, da konnten dann auch die vielen geduldigen Gesprächspartner und die vielen guten Bücher wirklich zu mir reden. Und jetzt war ich auch offen für die guten Argumente, die der christliche Glaube zu bieten hatte und hat. Okay, also das war für mich wirklich so ein Schlüsselerlebnis. Dieser Abschied von absoluten Sicherheiten, und der führt mich dazu, dass ich hier heute stehen kann und sagen kann, hurra, ich glaube noch. Und freue mich darüber und mache das, stehe hier auch aus Überzeugung. Also ich bin seit damals nicht vom Glauben abgefallen. Ganz im Gegenteil. Ich habe nachdem ich das verstanden habe und dann mich neu den Fragen gestellt habe, wirklich gemerkt, dass mein Glaube an Jesus tiefer und fester wurde. Ich habe auch heute noch viele offene Fragen. Ich kann dir nicht alle Antworten geben, auch mir nicht. Aber ich weiß, dass diese offenen Fragen für mich heute kein Problem mehr darstellen. Sie sind kein Hindernis mehr, kein grundsätzliches Hindernis mehr für meinen Glauben. Warum das so ist, will ich jetzt zum Abschluss noch an zwei Dingen euch versuchen zu erklären und dann bin ich auch fertig. Okay, warum bin ich nicht vom Glauben abgefallen? Warum stehe ich hier froh und dankbar für meinen Glauben an Jesus Christus? Der erste Grund ist ganz einfach. Ich habe erfahren und erlebt, dass der christliche Glaube wirklich erklärt. Habe ich schon gesagt, Fragen habe ich immer noch. Aber ich kann eins sagen, es sind schon mal deutlich, deutlich weniger geworden. Das Verhältnis hat sich umgedreht von Fragen und Antworten. Ich bin in den letzten Jahren in vielen meiner Fragen zum christlichen Glauben zu guten Antworten gekommen und das schließt auch viele von den Fragen ein, die ich hier im Laufe der Predigt gestellt habe. Ich weiß natürlich, das sind keine zwingenden Antworten. Man kann auch aus guten Gründen anders glauben. Sie sind nicht alternativlos. Aber ich kann für mich sagen, das ist auch kein blinder Glaube. Ich habe gute Gründe, diesen Antworten des christlichen Glaubens zu vertrauen. So, das sind diese ganz einfachen, isolierten Fragen, die mich beschäftigt haben. Ich erlebe aber auch, dass der christliche Glaube mein Leben, mein Alltag mir gut erklärt. Dass mein Alltag, mein Erleben der Wirklichkeit und mein Glaube wirklich gut miteinander auskommen. Das ist vielleicht ein bisschen steil für einige, aber das ist meine persönliche Meinung und mein persönlicher Standpunkt. Ich kenne keine andere Weltanschauung. Ich kenne keinen anderen Glauben, der mir die Wirklichkeit und das, was mein Leben ausmacht, so gut erklärt wie der christliche Glaube. Und dazu gehört auch, dass ich mein Leben nicht zweiteilen muss. Ja? Ich glaube, manche leben heutzutage so, dass sie ihr Leben zweiteilen. Einmal in dem Bereich, wo der Verstand das Sagen hat, wo ich meinem Verstand vertraue und alles ganz rational sehe. Da funktioniert vieles, aber irgendwie merke ich, als Mensch bin ich mehr als Verstand. Irgendwie bleibe ich leer, mir fehlt Sinn und so weiter. Und deswegen gibt es noch einen zweiten Bereich, den religiösen, esoterischen Bereich, was auch immer, wie man sich da orientiert. Hier muss man den Verstand ausschalten, das ist alles nicht Sinn und Verstand, aber dann kannst du wirklich auch Sinnerfahrung machen. So, meine Erfahrung ist, im christlichen Glauben brauche ich das nicht. Mit meinem Glauben kann beides zu seinem Recht kommen, mein Herz und mein Verstand. Und das ist beides etwas, was mich ausmacht. Ich bin nicht nur Verstand, ich bin nicht nur Herz und ich bin total froh darüber, dass ich mit meinem Glauben beides irgendwie gleichzeitig leben darf. Also, hurra, ich glaube noch, weil der christliche Glaube erklärt, weil er zu meinem Leben und zu der Sicht auf das Leben, die ich habe, sehr gut passt. Der zweite Grund hört sich auch ähnlich einfach an. Der christliche Glaube ist eine Beziehung. Also so wichtig für mich und generell ich das auch finde, dass man sich mit diesen intellektuellen Anfragen auseinandersetzt, muss man, denke ich, trotzdem vor Augen behalten, der christliche Glaube ist nicht so ein religiöses System, auch kein moralisches System. Es geht bei unserem christlichen Glauben nicht darum, dass wir irgendwie gewisse Regeln, gewisse Glaubensregeln oder Dogmen für wahr halten, in dem Sinne glauben. Der Kern unseres Glaubens ist eine Beziehung zu einer Person. Und immer wenn ich mich auf eine Beziehung zu einer Person einlasse, dann ist und bleibt das ein Wagnis. Auch in Beziehungen fehlen uns absolute Sicherheiten. Das Komische und das Tolle, was ich jetzt für mich ist auch noch gar nicht so lange, dass ich das irgendwie so sehe, was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist, in Beziehungen ist dieses Nicht-Alles-Wissen, dieser Mangel an absoluten Sicherheiten, kein Defizit, kein Mangel mehr. Ich denke ganz im Gegenteil, für eine Beziehung ist es total wichtig, dass ich nicht alles weiß, dass ich nicht in allen Sachen absolut sicher bin. Ich will das ein bisschen erklären. Stell dir mal vor, dein Partner, deine beste Freundin, dein bester Freund, diese Beziehung, in dieser Beziehung über diesen Menschen würdest du alles wissen. das wäre total langweilig. Da gäbe es nichts Spannendes mehr, da gäbe es keine Überraschungen mehr, da gäbe es keine Spontanität mehr. Du weißt ja alles, schon im Voraus. Und das Leben, was eigentlich so eine Beziehung ausmacht, das wäre irgendwie raus aus der Beziehung. Und zweitens, das finde ich noch entscheidender eigentlich, du kannst in einer solchen Beziehung, wo du alles über den anderen weißt, du kannst den Satz nicht sagen, ich vertraue dir. Du kannst auch nicht die Bitte äußern, bitte vertraue mir. Weil du weißt alles. Und wenn du es weißt, dann kannst du nicht vertrauen. Weil fürs Vertrauen gehören Unsicherheiten dazu. Und Vertrauen ist, denke ich, etwas Grundlegendes, etwas, was zum Fundament von Beziehung gehört. Also in Beziehung ist das nicht alles Wissen, ist ein Mangel an Wissen kein Problem, sondern eine Voraussetzung dafür, dass die Beziehung überhaupt vom Vertrauen geprägt sein kann. So, das war für mich total die schöne und gute Erkenntnis. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen rüberbringen konnte. Wenn das jetzt für dich und für mich einleuchtet, dass das nicht alles Wissen in Beziehungen kein Problem ist, sondern die Voraussetzung für Beziehungen, warum sollte das dann im christlichen Glauben anders sein? Gott sagt uns, ich habe es vorhin schon angedeutet, ich bin eine Person und ich möchte in einer von Vertrauen und Glauben geprägten Beziehung mit dir leben. Und er tut auch einiges dafür, dass das möglich ist. Er fordert von uns hier auch keinen blinden Glauben. Er sagt, ich will, dass du mich kennenlernst. Ich will, dass du prüfen kannst, ob ich für dich vertrauenswürdig bin. Wie macht er das? Vor allem durch Jesus. Ja, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also, wenn wir Jesus genau anschauen, dann können wir viel über das Wesen Gottes erfahren. Und ich glaube, Gott hat es gemacht mit der Hoffnung, wenn sie sich Jesus anschauen, dann merken sie, mir kann man vertrauen. Und sie sagen vielleicht, ich möchte diesen Gott, wenn Gott wirklich so ist wie dieser Jesus, dann möchte ich den auch kennenlernen. Also Gott gibt uns sehr, sehr viel von sich preis. Er zeigt sich uns und zeigt uns, wie er ist. Aber es ist eine Beziehung, auch hier nicht das ganze Bild. Auch hier nicht alles. Es bleiben Fragen offen, es bleiben Unsicherheiten. Aber Gott zeigt uns so viel, dass wir zu dem Schluss kommen können. So sehe ich es auf jeden Fall. Dieser Gott ist vertrauenswürdig. Und deswegen wird Gott, solange du auch Christ bist, so gut du ihn auch kennst, er wird für dich immer etwas Geheimnisvolles behalten. Das ist gut und das ist schön und das hält diese Beziehung am Leben. Und genau deswegen macht es Gott meines Erachtens auch. Er will nicht, dass wir aus ihm ein System von Glaubenssätzen machen, dass wir irgendwie so distanziert uns anschauen können, lernen können, wie das da funktioniert und dann sagen, ich verstehe das und ich kann da auch das irgendwie beherrschen. Ja, was für ein Gott wäre das, den wir vollkommen verstehen? Also, Gott, er lässt, so glaube ich heute, bewusst Fragen offen und Unsicherheiten zu, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, unser Vertrauen in ihn als Person zu setzen und ihn als vertrauenswürdiges Gegenüber zu erleben. So, damit bin ich eigentlich am Ende. Ich will die letzten zwei Sachen noch kurz einmal zusammenfassen und dann beten und dann bin ich fertig. Also, wie gehe ich heute mit Zweifeln und offenen Fragen um? Erstens, ich versuche mich diesen Fragen offen zu stellen und ranzugehen und Antworten zu finden. Und ich habe oft erlebt, dass gerade aus der christlichen Perspektive viele gute Antworten da sind und mein Glaube wurde durch dieses mutige Rangehen total gestärkt. Es hat tiefere Wurzeln geschlagen und deswegen kann ich euch auch nur dazu ermutigen, auch ähnlich mutig da an die Fragen, die du hast, ranzugehen. Zweitens ist es aber auch so, dass ich akzeptiere, dass Zweifel und offene Fragen ein fester Bestandteil von meiner Beziehung zu Gott sind und bleiben werden. Ich sehe sie nicht mehr in erster Linie als einen Mangel, sondern ich erkenne in ihnen gerade eine Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt in einer Beziehung zu Gott leben kann. Ich würde gerne noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du Mensch geworden bist und dass du uns so viel von dem, wie du bist, gezeigt hast. Danke, dass wir so viel Gutes, Schönes, Vertrauenswürdiges von dir wissen und zum Schluss kommen können, ja, du bist ein vertrauenswürdiger Gott. Du siehst aber auch, dass wir immer wieder mit Fragen und mit Zweifeln zu tun haben und dass es uns nicht leicht fällt, dass uns manchmal Angst macht, dass es uns stark verunsichert. Und deswegen möchte ich bitten, dass du uns Mut gibst, uns unseren Fragen offen zu stellen, die Zweifel auch erstmal zu formulieren, dass du uns Leute an die Hand stellst, denen wir uns anvertrauen können, die uns begleiten und dass wir zu Antworten kommen, dort, wo es möglich ist. Und für die Fragen, die du nicht beantworten wirst, die unmöglich sind zu beantworten, ich bitte dich, dass du uns ein tiefes Vertrauen in dich gibst und eine Geduld, dass wir diese Spannung aushalten können. Weil wir wissen und ich weiß, im Letzten ist der Glaube nichts, was wir machen können, auch nicht mit Recherche und Nachforschen. Im Letzten bleibt es ein Geschenk von dir. Und ja, ich bitte dich, dass du uns da wirklich dann so begegnest bei diesen offenen Fragen, dass wir dir wirklich weiterhin vertrauen können. In Jesu Namen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.